Swisslearn, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Neues Lernen und gleich mal ein großes Entschuldigung an den Anfang. Vielleicht hört ihr es noch ein bisschen. Diesmal war ich krank und deswegen hat diese Folge etwas Verspätung, weil wir es nicht geschafft haben, rechtzeitig die An- und Abmoderation aufzunehmen. Aber jetzt sind wir wieder mittendrin und zwar mit einem Thema, das uns, glaube ich, nie loslassen wird und wozu es auch noch viele Folgen geben wird, nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Das liegt einfach daran, dass sich so schnell und viel ständig ändert, dass wir natürlich auch dranbleiben wollen und immer wieder neue Beispiele suchen, wie Unternehmen und auch L&D mit KI umgeht.
Genau, tatsächlich ist ja KI wirklich Thema seit Folge 1.
Das stimmt.
Und damals sind wir ja vor allen Dingen mit der großen Welle ChatGPT auch direkt eingestiegen. Und mir hat im Nachgang mal eine Hörerin erzählt, dass sie unsere erste Folge am Anfang ein bisschen kompliziert fand, weil wir ja einen sehr, sehr unterschiedlichen Blick auf KI haben. Also einige unserer HörerInnen sind ja schon voll dabei und nutzen auch ChatGPT seit Stunde 1 und wissen natürlich mit KI, mit generativer KI auch umzugehen. Und andere finden sich da gerade erst ein. Und das war halt auch damals so der Fall, dass wir da wohl relativ abrupt so mit ChatGPT eingestiegen sind. Deswegen zwei Schlüsse daraus. Einerseits, wir müssen immer noch aufpassen, dass wir nicht irgendwie mit Abkürzungen oder Fachbegriffen um uns werfen, die wir dann nicht erläutern. Wir haben auch mal eins auf die Finger bekommen von unserer Producerin, als wir immer von BGM gesprochen haben, statt vom betrieblichen Gesundheitsmanagement.
Schon vergessen, aber ja.
Genau, und der zweite Schluss eben, dass wir ja versuchen, auch weiterhin immer wieder nachzufragen, wie denn die Unternehmen eben mit KI oder auch mit generativer KI natürlich umgehen und das dann so aufzubereiten, dass es eben für alle HörerInnen interessant ist. So, also alle, die jetzt schon tief im Thema drinstecken, ihr könnt gerne weiter zuhören. Und eben aber alle anderen, die sich Impulse holen wollen, für die haben wir bestimmt auch heute wieder was dabei.
Ich glaube auch. Und unser Gast, das kann man, glaube ich, schon so sagen, gehört zur Kategorie schon immer genutzt von Stunde 1 und auch total ambitioniert dabei. Unser Gast ist Jutta Solger. Sie ist Head of Transformation und Development bei der AXA. Und für das Versicherungsunternehmen, das eben hauptsächlich mit Daten hantiert, ist künstliche Intelligenz kein ganz neues Thema. Sie arbeiten schon länger damit. Und sie hat uns jetzt aber Einblicke gegeben, wie sie erstens der Nutzung von KI nochmal so einen Boost versetzt haben, wie sie es selber nutzt und wie sie es auch beim Lernen einsetzen.
Ja, kleiner Spoiler vorab, sie ist eine echte KI-Enthusiastin, würde ich sagen. Ja.
Wie viele Stunden hat jeder Personalentwickler in seinem Leben schon mit der Erstellung von irgendwelchen Kompetenzmodellen verbracht und dann versucht, irgendwelche Modelle mit irgendeinem anderen Modell, was es historisch gibt, passend zu machen? Jahre auch meines Lebens sind in genau solche Dokumente reingeflossen. Und meistens, wenn man dann damit fertig war, war das Thema schon so totgeritten, dass man gar nicht in die richtige Implementierung gekommen ist. Also insofern ist es doch großartig, wenn ich mir diesen Teil abkürzen kann und viel schneller bin, um dann in eine richtige Implementierung reinzugehen. Und das kann keine KI. Ja, sondern das muss ich beibringen, da muss ich Menschen mitnehmen, ich muss es schulen und das ist ganz viel Übung. Wir reden ganz viel über skillorientierte Organisationen und ich glaube, dass uns hier KI massiv helfen kann, endlich eine Traktion, ein richtiges Tempo da reinzukriegen, weil wir diese ganzen konzeptionellen Vorarbeiten ein bisschen abkürzen können.
Ja, und bevor wir nun in das Gespräch mit Jutta eintauchen, müssen wir noch ankündigen, dass wir heute sozusagen eine Doppel-Podcast-Folge gemacht haben. Denn wer über KI spricht, kommt natürlich im Moment auch nicht am EU-AI-Act.
Sehr schön gesagt.
Vorbei. Und da jetzt wieder so viele Abkürzungen drin sind, die aber wahrscheinlich allgemein bekannt sind. Es geht natürlich um die Verordnung, die in der Europäischen Union jetzt beschlossen wurde, um eben künstliche Intelligenz zu regulieren. Und da gibt es einen Artikel darin, wo es auch darum geht, inwiefern man die Mitarbeitenden im Unternehmen auf zu KI-Kompetenzen schulen muss. Und darüber haben wir dann nochmal mit unserem Arbeitsrechtskollegen Frank Bollinger im Anschluss an das Gespräch mit Jutta gesprochen, um auch das heute ganz aktuell noch mit reinzunehmen.
Ja, da war ich leider nicht dabei, weil ich krank war, aber ich freue mich da auch schon sehr drauf und sage jetzt gar nicht mehr so viel, sondern nur ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ein ganz herzliches Willkommen heute bei uns im Podcast Neues Lernen geht remote mal wieder heute an Jutta Solger. Schön, dass du heute dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben heute ein Thema, nämlich die künstliche Intelligenz, die natürlich nicht nur die HR-Welt, sondern auch darüber hinaus das ganze Business natürlich prägt, die Arbeitswelt und natürlich auch gesellschaftlich. Deswegen als großen Einstieg erstmal. Du bist bei AXA tätig. In der Versicherungsbranche ist sicherlich KI schon weiter im Unternehmen vorgedrungen als in manch anderen Branchen. Was würdest du denn sagen, Stand heute zusammengefasst, welche Rolle spielt KI bei der AXA?
Ah, das ist ein ganz wesentlicher Treiber bei uns. Wir arbeiten, wie du gerade schon sagtest, schon lange, also bestimmt seit 8 Jahren, 9 Jahren intensivst mit KI, weil Versicherung am Ende ein total datengetriebenes Business ist. Und deswegen leben wir von Daten und nutzen Daten. Und deswegen ist KI für uns relevant.
Und gibt es aber trotzdem innerhalb des Unternehmens immer noch so gewisse Vorbehalte bei manchen Mitarbeitenden gegenüber KI? Oder ist das was, wo ihr sagt, da seid ihr, das ist so in der DNA ja schon verankert, dass wir damit arbeiten, das ist kein Thema mehr für uns?
Doch, das ist ein Thema für uns, weil auch wenn wir schon lange mit KI arbeiten, war das jetzt über viele Jahre natürlich total im Hintergrund. Das waren analytische KI-Modelle, die wir genutzt haben und dadurch haben das viele gar nicht mitbekommen, dass das quasi schon tief in vielen Prozessen verankert ist. Jetzt, so wie quasi die gesamte Gesellschaft durch generative KI und die Möglichkeit, es in der Breite zu nutzen, wird es bei uns natürlich damit auch prominenter. Und die Vorbehalte, die es bei uns gibt, würde ich mal sagen, sind fast bevölkerungsrepräsentativ, auch wenn wir viel investiert haben in Transformation, gerade im Kontext der digitalen Transformation, aber trotzdem sind die da.
Und du hast jetzt eben gesagt, schon lange ein Thema bei euch. Durch die generative KI hat es insgesamt mehr Aufmerksamkeit erhalten. Und ich habe dich ja auch gehört bei deinem Vortrag bei der DGFP und da hattest du auch anklingen lassen, ihr habt dem Ganzen schon auch nochmal einen Boost jetzt sozusagen versetzt, also die KI noch umfänglicher implementiert. Was ist denn da jetzt genau passiert und was war euer Ziel dabei?
Also wir haben überlegt, wie kriegen wir genau diese Breitennutzung hin? Das ist ja das Tolle quasi an generativer KI, dass es faktisch jeder anwenden kann und es leicht zu bedienen ist. Dann kommen aber genau diese Fragen, wie sicher ist das? Also wir können quasi ChatGPT bei uns nicht nutzen oder nur mit offenen Daten nutzen, aber mit allen Daten, die in eine Vertraulichkeit reinkommen, ist das natürlich verboten. Und hier ist der Vorteil, dass wir halt als AXA Deutschland Teil der AXA Gruppe sind, so dass wir relativ zügig unsere eigene sichere Umgebung bauen konnten. Wir nennen das SecureGPT, aber funktioniert quasi, also jeder, der ChatGPT kann dann auch SecureGPT, weil es fast gleich aussieht. Aber es ist eine sichere Umgebung und das haben wir im letzten Jahr dann in die Breite ausgespielt. Und das ist quasi der Boost, von dem du gerade gesprochen hast. Dadurch ist es nochmal deutlich prominenter geworden. Wir haben zusätzlich pilotiert mit Microsoft Copilot. Wir nutzen GitHub, also für die Softwareentwicklung. Also wir pilotieren an vielen Stellen und ganz besonders in die Breite sind wir mit SecureGPT gegangen.
Und das eine ist natürlich, alle sagen, und das ist ja auch richtig, wir müssen offen sein für diesen Fortschritt. Man kann sich dem nicht verwehren, auch wenn es eben Vorbehalte gibt. Aber was würdest du sagen, ist so richtig der Mehrwert auch für euch als Organisation, das jetzt auch so breit und zugänglich zu machen und zu implementieren?
Also wichtig ist, dass wir bei allen KI-Tools, also eigentlich allen digitalen Tools, nicht das einfach in die Luft schmeißen wie Konfetti, sondern uns immer sehr bewusst überlegen, wofür nutzen wir das und wo hat es auch einen Mehrwert. Und so sind wir auch bei SecureGPT vorgegangen, weil auch hier haben wir eine sehr recht klare Vorstellung am Anfang erstmal entwickelt, zu sagen, so es gibt Einheiten, da glauben wir, gibt es viel, viel mehr Einsatzbereiche als in anderen. Also wenn wir daran denken, wir haben beispielsweise in unserer direkten Betreuung der Kunden extrem standardisierte Prozesse, die laufen, müssen schnell laufen, die müssen auch quasi gleich laufen, weil wir hier eine Einheitlichkeit brauchen. Da prompten wir nicht jedes Mal neu die Antwort an den Kunden, sondern da ist ja das Ziel die Effizienz. Ja, und deswegen ist dort eigentlich gar nicht der große Einsatzbereich zu sehen. Da benutzen wir häufig im Hintergrund KI, um Dokumentenbearbeitung einfacher zu machen, aber nicht die generative KI. Wohingegen in Einheiten, wo wir selber Schriftstücke verfassen, wo wir in die Kommunikation gehen, wo auch kreativ im weitesten Sinne gearbeitet werden muss. Da gibt es zahlreiche Einsatzgebiete und dort empfehlen wir es dann auch.
Da würde ich jetzt noch eine Frage zwischenschieben, bevor wir vielleicht tiefer in die Schulungsmöglichkeiten gehen. Ich fand das spannend, dass du gesagt hast, die Vorbehalte, die es bei euch gibt, die sind sozusagen bevölkerungsrepräsentativ. Vielleicht kannst du uns da nochmal abholen, auch gerade jetzt, wo sozusagen diese KI-Prozesse für viel mehr Mitarbeitende eine Rolle spielen. Weil vorher hast du ja auch gesagt, es lief so ein bisschen im Hintergrund und klar, die Beteiligten wussten davon, haben das genutzt, aber jetzt sind es irgendwie so viele. Also welche Vorbehalte gibt es denn da und wie geht ihr damit um?
Also das, was ich am lautesten, also es sind verschiedene Vorbehalte. Ich glaube, einer geht immer um das Thema Datensicherheit und dann in diesem Fall gar nicht meine persönlichen Daten. Das ist ja etwas, was man sozusagen, wenn, weiß ich nicht, wenn Leute WhatsApp oder Ähnliches nutzen, zu Recht auch sagen, wie sicher sind hier meine Daten. Sondern hier in diesem Fall kann ich, also welche Daten darf ich da überhaupt eingehen und bin ich im schlimmsten Fall, begehe ich eine Straftat, weil ich was eingebe und die Daten quasi damit in die weite Welt hinausschicke. Also wir haben beispielsweise eine große Krankenversicherung. Ja, da will kein Kunde jemals seine Daten irgendwo ungesichert verbreitet sehen. Und das ist bei uns ganz, ganz tief verwurzelt, hier extrem sensibel mit umzugehen. Und das ist ja gar nicht ein unberechtigter Vorbehalt, sondern ein Punkt, wo wir uns gemeinschaftlich auseinandersetzen müssen und uns einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit diesem Tool angewöhnen und auch sicherstellen. Und dann kommen ganz andere Sachen, das ist auch nochmal wichtig, das ist quasi so eine generelle Kompetenzfrage. Ja, also das würde ich völlig anders lagern, weil Menschen ja schnell auch zum Widerstand neigen, wenn sie merken, ich kann das gar nicht gut bedienen. Das ist aber gar nicht eine Toolfrage, sondern meine eigene KI-Kompetenzfrage.
Es gibt ja auch weiterhin die Angst bei vielen Menschen, dass sie durch KI ersetzt werden. Und wenn du gerade sagst, natürlich geht es um Effizienz, gerade im Kundenservice, gibt es den Vorbehalt denn auch? Und wie begegnet ihr dem, falls er denn vorhanden ist?
Also den Vorbehalt gibt es, aber unser Hauptziel ist erstmal die Entlastung. Und das ist mir auch immer wieder wichtig zu positionieren. Wenn man auf unsere deutsche Bevölkerung guckt oder europäische Bevölkerung, rollt eine riesengroße Welle des demografischen Wandels auf uns zu. Und schon jetzt merken wir den Fachkräftemangel. Das heißt, alle Unternehmen und auch wir suchen nach Lösungen, wie wir dem überhaupt begegnen können und wie wir auch zukünftig wertschöpfend tätig sein können. Und deswegen setzen wir natürlich massiv auf Technologie, weil uns das an vielen Stellen hilft. Also das heißt, das Hauptziel ist, überhaupt auszugleichen, was da als Vakanzen vielleicht auch irgendwann auf uns zukommt und dann gleichermaßen repetitive Aufgaben zu entlasten und eigentlich Arbeitsdruck rauszunehmen.
Das heißt, es klingt ja schon heraus, es ist natürlich tief in der Personalstrategie auch mit verankert. Und jetzt kommen wir endlich mal darauf, wie man das Ganze denn dann auch schulen kann. Was sind denn jetzt erstmal so vorab eine allgemeine Frage? Was sind denn für dich eigentlich KI-Kompetenzen? Was fasst ihr darunter zusammen, wenn ihr sagt, ihr müsst in KI-Kompetenzen schulen?
Also für mich ist quasi KI-Kompetenz eine Unterkompetenz von allgemeiner digitaler Kompetenz. Und bei der KI-Kompetenz geht es, wie das Wort schon sagt, um KI, also das Wissen rund um künstliche Intelligenz. Und das ist vor allen Dingen, also einmal grundsätzlich zu verstehen, was ist das und wie funktioniert künstliche Intelligenz? Wie wende ich es auch an und wie bewerte ich dann aber auch Ergebnisse, die mir ausgegeben werden, kritisch? Und das, finde ich, sind sozusagen so grundlegende Fähigkeiten, die jeder Einzelne beherrschen soll, weil es ja sowohl eine technische Komponente hat, aber auch ein Bewusstsein rund um ethische, datenschutzrechtliche, vielleicht sogar gesellschaftliche Fragestellungen.
Und wie brecht ihr das jetzt auf so ein Weiterbildungsprogramm runter? Gibt es dann allgemeine Schulungen zu KI für alle Mitarbeitenden? Wie sieht das genau aus?
Also wir haben uns im Laufe des letzten Jahres für uns, ich nenne es immer so einen Dreiklang, wir nennen das Lesen, Lernen, Sprechen. Das sind sozusagen so die Streams, die wir mittlerweile in unserem KI-Programm haben. Und mir ist ganz wichtig, dass ich sehe das nicht als ein reines Qualifizierungs-, sondern als ein regelrechtes Transformationsprogramm. Ja, also das ist nicht einfach nur ein Lernpfad, den wir zum Thema KI anbieten, sondern wir denken da viel breiter und viel größer. Das heißt, wir haben zum einen für uns als Organisation mittlerweile ein richtiges Narrativ, eine Story zum Thema KI aufgebaut, die wir erzählen nach innen, nach außen, wo quasi unsere Grundüberzeugung zum Thema KI mit drin vorkommen. Das ist wichtig, damit überhaupt alle erstmal verstehen, warum wir das brauchen und was wir hier tun. Und dann ganz dezidiert für jedes einzelne Tool überlegt, wer braucht was, wie binden wir Führungskräfte ein, welche Mitarbeitenden sind davon eigentlich wie betroffen und dafür ganz dezidierte Qualifizierungsformate entwickelt. Und die haben alles, wie ich gerade sagte, Lesen, Lernen, Sprechen. Ja, also wir haben richtig klassische Schulungsformate, Online-Formate, aber auch quasi richtige Klassenraumtrainings bis hin zu Communities, wo wir einfach uns darüber unterhalten, warum mein Prompt schon wieder nicht funktioniert hat und was ich anders machen kann.
Was würdest du denn sagen, ist so die Verteilung von Mitarbeitenden und KI-Nutzung? Also wie viele haben so richtig aktiv damit zu tun und wie viele vielleicht wirklich nur so automatisiert, also dass sie gar nicht so aktiv das anwenden, sondern das in Prozessen einfach mitläuft, dass wir mal so eine Größenordnung haben.
Ja, ich finde das gerade eine schwierige Frage. Also ich würde, also das, was ich auf jeden Fall sagen kann, dass mittlerweile weit mehr als die Hälfte bei uns im Unternehmen, wir sind 8.500 Leute, also irgendwas über 4.500, also 4.000, zwischen 4.500 wird durch KI unterstützt. Ja, also das, und da sind dann auch Doppelzählungen drin, das kriege ich nicht ganz auseinander, ja, weil ich ja manchmal mehrere Tools in Anwendung habe. Also das heißt, viele, viele, viele haben das in irgendeiner Form im Arbeitsalltag damit Kontakt, manchmal bewusst und manchmal unbewusst. Dann haben wir natürlich die generative KI-Tools nutzen, also SecureGPT, diese ganzen Co-Piloten, ja, das ist dann auch, ich weiß gar nicht, wie viele, das ist wirklich schwer zu zählen, aber also zwischen 1.000 und 2.000 Menschen. Die müssen ja vor allen Dingen dann, also die programmieren ja nicht den Algorithmus, müssen aber wissen, wie gehe ich damit kompetent um, ja, und wie interpretiere ich die Ergebnisse. Und dann gibt es eine, also im, ich würde noch nicht mal sagen im dreistelligen, sondern im zweistelligen Bereich Menschen, die bei uns quasi aktiv programmieren. Aber das ist eine viel geringere Anzahl an Personen.
Und um nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen, da haben wir auch über Vorbehalte gesprochen und darüber, wie man das eben vielen Menschen zugänglich macht und vielleicht auch Ängste abnimmt. Und das führt mich zu einer Gruppe von Menschen, die da vielleicht wichtig sind, nämlich die Führungskräfte. Bekommen die eine spezielle Schulung, erstens selbst damit zu arbeiten oder eben auch mit Vorbehalten und Ängsten der Mitarbeitenden umzugehen, um das eben auch dann flächenwirksam einführen zu können? Was ist deren Rolle in diesem KI-Boost-Prozess?
Also wir bespielen die auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also zum einen ganz so wie alle anderen auch über quasi generelle Kommunikation und Information. Dann haben wir, als wir jetzt, ich bleib mal an diesem Beispiel SecureGPT, weil das ist so schön handlich, als wir das angefangen haben, in den breiten Rollout zu geben, sind wir über alle Führungsrunden der Ressorts, also wir sind als Unternehmen in sogenannten Ressorts strukturiert, 9 Stück, und jedes Ressort hat dann wiederum Runden, wo die Führungskräfte des jeweiligen Ressorts sich regelmäßig treffen. Darüber sind wir dann quasi reingegangen, haben erklärt, wofür wir das Tool überhaupt anwenden wollen, haben gemeinschaftlich überlegt, was Anwendungs- und Einsatzgebiete sein können. Dann wurden darüber wieder Multiplikatoren. Also wir gehen hier wirklich in so einem ganz klassischen Multiplikatoren- und kaskadischen Ansatz vor, weil wir diese Unterstützung brauchen. Und dann sind wir quasi wieder bottom-up vorgegangen. Das war dann die nächste Phase, wo wir allgemeine Schulungen angeboten haben, dann auch in diesen Teams, und das immer gut verzahnt mit den Führungskräften. Und jetzt kommen wir sozusagen fast schon in die dritte Phase rein, wo wir sehr spezifische Schulungen beispielsweise zum Prompting und so weiter anbieten. Und das bieten wir auch dann wiederum für Führungskräfte an. Also gerade in 3 Wochen habe ich einen Vortrag bei uns in einem der größten Ressorts der operativen Einheit, wo es wirklich darum geht, wie setze ich als Führungskraft in meinem Führungsalltag, also wie kann ich da KI nutzen und was sind Prompts, die mir auch helfen.
Und damit haben wir den Bogen zum nächsten Thema geschlagen, denn wir haben ja jetzt eigentlich viel darüber gesprochen, wie man denn die KI-Kompetenzen schulen kann, in die Weiterbildung einbinden kann, dass da alle auf einem KI-Kompetenzlevel sind, der eben passt. Und jetzt würden wir gerne noch drüber sprechen, inwiefern man denn KI selbst mit seinen Tools, mit ihren Tools, für das Lernen einsetzen kann. Welche Rolle spielt denn da KI schon? Ist KI denn bei der AXA schon der vielberufene Lernbegleiter, Lernbegleiterin? Oder ist es denn eher so ein, dass es ein Tool ist, um zum Beispiel Content zu erstellen? Welche Rolle spielt denn da KI dabei beim Lernen?
Also wir haben quasi als einen der zentralen Use Cases, Einsatzgebiete, genau dieses Thema Lernen mit reingegeben, weil ich glaube, dass jede einzelne Führungskraft und jeder einzelne Mitarbeiter, wir sprechen jetzt vor allen Dingen mit Führungskräften hier, damit sie es dann wieder weiter multiplizieren, aber das geht natürlich genauso Richtung Mitarbeiter, ist genau dieser Lernbegleiter und Coach sein kann, der mir hilft, meinen Entwicklungsplan zu strukturieren, Ich liebe es für Kompetenzmodelle, mega, ja. Und es ist halt so einfach, weil wir haben uns dann so eine Art Meta-Prompts auch formuliert, die teilen wir auch und sagen so, das ist unsere Skill-Taxonomie, mit der arbeiten wir und in diesem Rahmen erstelle mir doch bitte folgende Funktionen die 10 wichtigen Skills, die dazu gehören. Und jetzt gerade eben, bevor wir begonnen haben, habe ich muss gleich in ein Entwicklungsgespräch. Ich möchte eine Teamleitung Richtung Abteilungsleitung entwickeln. Was sind sozusagen die wesentlichen Verhaltenspunkte, die sich ändern, damit wir die gut im Gespräch besprechen können? Da hätte ich vorher, einen Tag lang rumgebastelt und deswegen nicht getan. Jetzt hat es mich 5 Minuten gekostet und ich führe ein viel besseres Gespräch. Und das teilen wir natürlich massiv in der Organisation und so, das verfängt sich jetzt langsam. Da sind wir am Anfang, aber allein ich renne die ganze Zeit schwärmend durch die Gegend und sage, es macht mich besser und schneller. ist das toll.
Damit sind wir eigentlich bei unserer Rubrik angekommen, ganz konkret.
Ganz konkret.
Weil mich nochmal eben interessieren würde, wie das für dich ganz konkret ist. Du hast jetzt eben schon ein Beispiel genannt, wie du KI in deiner Arbeit, in deinem Arbeitsalltag einsetzt. Wie setzt du es denn auch konkret fürs Lernen ein?
Also ich habe jetzt tatsächlich, also vor allen Dingen in dem letzten Jahr, gelernt, wie ich gut prompte. Ja, also das war sozusagen mein eigenes Lernen und habe unzählige Kurse an 1000 Coursera-Sachen teilgenommen und habe darüber erstmal für mich gelernt, das quasi kompetent und gut anzuwenden. Insofern war es eher das der Gegenstand meines Lernens. Das, was ich aber zusätzlich auch tue, ist Wissen, also richtig mehr Strukturen für Lernpläne und Ähnliches zu machen. Jetzt in letzter Zeit war das weniger für mich als dann für Mitarbeitende, aber dafür liebe ich es auch. Und im privaten Kontext nutze ich sehr viel zum Lernen mit meinen Kindern.
Das haben wir auch schon öfter mal gehört.
Übungsarbeiten, Grammatik, Lückentexte für alles Mögliche, großartig.
Das heißt, viele Unternehmen oder viele PersonalentwicklerInnen auch sind ja immer noch eher damit befasst, auszuprobieren, zu experimentieren. Bei dir klingt es jetzt schon so, dass es wirklich im Arbeitsalltag schon integriert ist und da auch eine strategische Verhaftung ein Stück weit ist. Was würdest du denn sagen, wie geht's denn dann aber eigentlich mit L&D weiter? Es gibt ja auch hier die Unkenrufe, man braucht L&D eigentlich nicht mehr, wenn man KI einsetzt, weil man die Skill-Taxonomien, die du eben schon angesprochen hast, hinterlegen kannst, weil man Content sich erstellen lassen kann und so weiter. Wie siehst du das?
Ja, ich halte selten was von so totaler Schwarzmalerei, sondern das, was ich jetzt eigentlich den viel größeren Vorteil finde, also ich meine, wie viele Stunden hat jeder Personalentwickler in seinem Leben schon mit der Erstellung von irgendwelchen Kompetenzmodellen verbracht und dann versucht, irgendwelche Modelle mit irgendeinem anderen Modell, was es historisch gibt, passend zu machen und dann noch irgendwas anderes. Jahre, ja, auch meines Lebens sind in genau solche Dokumente reingeflossen. Und meistens, wenn man dann damit fertig war, war das Thema schon so totgeritten, dass man gar nicht in die richtige Implementierung gekommen ist. Also insofern ist es doch großartig, wenn ich mir diesen Teil abkürzen kann und viel schneller bin, um dann in eine richtige Implementierung reinzugehen. Und das kann keine KI, ja, sondern das muss ich beibringen, da muss ich Menschen mitnehmen, ich muss es schulen und das ist ganz viel Übung und darauf kann ich mich konzentrieren. Finde ich mega. Und insofern gibt uns das, wir reden ganz viel über skillorientierte Organisationen und ich glaube, dass uns hier KI massiv helfen kann, endlich eine Traktion, ein richtiges Tempo da reinzukriegen, weil wir diese ganzen konzeptionellen Vorarbeiten ein bisschen abkürzen können.
Auch hier möchte ich nochmal so einen Vorbehalt einbringen, der eben kursiert, dass gerade die skillorientierte Organisation ein Stück weit entmenschlicht ist, weil man ja nicht mehr auf den Menschen schaut, sondern auf seine einzelnen Skills. Auch da ist es zu viel Schwarzmalerei?
Ja, also ich meine natürlich, aber ich brauche ja quasi einen strukturierten Anlass, um mit Menschen über Entwicklung zu sprechen. Und häufig sind das so Blabla-Gespräche, weil Menschen einfach, also Führungskräften, Sprache fehlt, um Entwicklung zu begleiten. Weil nicht jeder hat irgendwie Psychologie oder Pädagogik oder sonst was studiert und kann zwischen verschiedenen Kompetenzfacetten unterscheiden. Wenn ich aber Hilfestellung bekomme und Worte dafür kriege, mit Verhaltensmustern dahinter, dann kann ich mich viel menschenorientierter hinwenden und wirklich sagen, so wie schaffst du es jetzt, Kundenorientierung und hiermit meine ich Verhalten XY in deinem Alltag besser zu integrieren und wie kann ich dir dabei helfen? Also ich glaube, wir werden dadurch besser.
Das ist doch schon mal ein schöner Ausblick und ich würde jetzt auch mit einem Ausblick anschließen. Du hast ja schon so ein paar Sachen angesprochen, dass die KI eben sozusagen die Erfassung übernehmen kann, dass man da ein paar Aufgaben auslagern kann und es aber trotzdem noch die Menschen braucht. Wenn wir jetzt so in die Zukunft blicken, was würdest du sagen, ist da die starke Rolle von KI nochmal zusammengefasst in der PE? Also welche Prozesse kann oder soll sie sogar übernehmen? In welchen Bereichen würdest du da die KI sehen?
Ich glaube, in allen. aber ja, also meine ich ernst, aber quasi als Unterstützer, um uns dann auf die Kernkompetenz eines Personalentwicklers vielleicht auch nochmal wieder viel stärker konzentrieren zu können. Also wir brauchen eine gute und strategische PE, die sich ausrichtet an den Bedarfen einer Organisation. Das gilt für kleine und für große Unternehmen, ist, glaube ich, völlig egal. Ja, aber das, wo ich als Personalentwickler dann wirklich auch Nutzen stiften kann, wenn ich Menschen nicht nur einen Rahmen gebe, sondern ihnen auch helfen, diesen Rahmen anzuwenden. Und dann bin ich meistens in ganz tiefen menschlichen Themen drin, ja, in Konflikten zwischen Menschen, in Überforderungssituationen, in der Fragestellung, aber wie kann ich meine eigene Konfliktaversität überwinden als Führungskraft und meinen Mitarbeitern wirklich kritisches Feedback geben. Und dann kann ich mich darauf mit konzentrieren. Und das ist, finde ich, mega.
Dann dürfen wir, glaube ich, zur Abschlussfrage kommen. Ich freue mich gerade extrem, weil ich sehe, dass wir es endlich mal schaffen, ein kleines Microlearning zu produzieren, weil wir sonst immer wahnsinnig Überlänge haben und uns irgendwie nicht so bündeln können. Aber das ist heute gut gelungen. Insofern.
Ja. Ist das deine Überleitung zur Abschlussfrage?
Ja. Mhm.
Okay. Also wir haben am Ende unseres Podcasts immer noch eine kleine Herausforderung, eine Frage, die nochmal so das gesamte Thema zusammenfasst und du dürftest aber nur in 2 bis 3 Sätzen antworten. Mhm. Jetzt habe ich gerade festgestellt, die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist allerdings auch eine geschlossene Frage. Das heißt, du könntest jetzt ganz einfach mit Ja oder Nein antworten. Ich würde dich aber trotzdem bitten, das dann auch zu begründen. Okay, die Frage ist nämlich, ist künstliche Intelligenz das Fokusthema von L&D für das Jahr 2025?
Ja, weil wir müssen da weitermachen. Und nein, haben wir ja letztes Jahr schon gemacht.
Das ist eine super Antwort.
Das heißt, es wird natürlich euch weiterhin beschäftigen. Aber ihr seid da auch schon so weit, dass ihr sagt, es steht jetzt nicht nur im Fokus, wir haben auch andere Themen in der L&D.
Korrekt.
Gut. Da könnte man jetzt noch weiter fragen, aber wir bleiben jetzt dabei.
Ja, gut. Genau.
Und bedanken uns
für
deine
Zeit. Ich darf ja nicht mehr sagen. Ja.
Genau, also vielen Dank für die Einblicke, die du uns jetzt gegeben hast in eure KI-Welt und Reise. und dass du zu Gast warst im Podcast. Ja,
vielen Dank dir. Mach's gut. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Na, ich würde sagen, dieses Ja und Nein, ob KI das bestimmte Thema ist, das schlägt doch den Bogen nochmal ganz gut zum Anfang, dass es eben viele gibt, die sich schon sehr lange damit beschäftigen, die es schon intensiv nutzen und dass es aber trotzdem auch ein Thema bleiben wird, das uns in Zukunft sehr beschäftigt. Also ich sag mal so viel, das wird nicht die letzte Folge zu KI gewesen sein.
Genau, und tatsächlich vertiefen wir das Thema auch nochmal mit Jutta Solger selbst, weil wir bei der Copetry auch ein Podium machen, bei dem sie unser Gast sein wird, neben Basti Koch von der Haufe Akademie. Also wer sowieso plant, im Juni nach Mainz zu fahren, dann könnt ihr uns dort auch auf der Bühne treffen sozusagen.
Ja, und wie auch schon bereits zu Beginn angekündigt, gibt es jetzt noch ein Gespräch mit unserem Kollegen Frank, der Einblicke gibt zu den arbeitsrechtlichen Hintergründen zur KI-Schulung nach dem EU-AI-Act. Oh, jetzt bin ich aber auch froh, dass ich es richtig gesagt habe.
Ja, da siehst du, was es für eine Aufgabe für mich war, alleine mit Frank über dieses Thema zu sprechen.
Tut mir leid.
Insofern ab ins zweite Gespräch.
Gespräch.
Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Frank, heute bei uns im Podcast-Studio. Du bist ja schon zum zweiten Mal hier. Unsere HörerInnen kennen dich schon, wenn sie unsere Jubiläumsfolge zum Personalmagazin gehört haben. Vielen Dank, dass du uns heute mit deinem arbeitsrechtlichen Wissen unterstützt.
Ja, gerne.
Wir haben ein Thema mitgebracht, die künstliche Intelligenz. Nun ist, und ich habe es mir aufgeschrieben, der Artikel 4 der EU-Verordnung zur künstlichen Intelligenz 2024-1689, kurz auch EU-AI-Act genannt, zum 1. Februar in Kraft getreten. Und da ist einiges enthalten, was auch die PersonalentwicklerInnen interessieren sollte. Es geht nämlich um eine, und ich nenne es jetzt mal, Schulungspflicht zur künstlichen Intelligenz, kurz EU-AI-Act. Und darin begründet sich eine weitere Verpflichtung für Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung von künstlicher Intelligenz, nämlich die Sicherstellung der KI-Kompetenz. So, und diesen Satz wollen wir jetzt auch mal ein bisschen aufschlüsseln. Und ich würde sagen, wir starten einfach erstmal damit, was heißt denn hier in diesem Gesetz eigentlich überhaupt KI-Kompetenz?
Ja, genau, gucken wir mal rein. Also das Schöne ist ja immer für den Juristen, wenn er nicht großartig interpretieren muss, sondern wenn die Antwort selbst auch schon im Gesetz steht. Und das tut sie in dem Fall. Es gibt nämlich, man muss gar nicht weit nach vorne blättern, einfach in den Artikel 3, einen Artikel weiter vorne. Da sind die ganzen Definitionen. Und wenn man lange genug nach unten scrollt, beziehungsweise falls man es ausgedruckt vor sich liegen hat, blättert, dann landet man beim 3 Nummer 56.
Mhm.
Und da steht die Definition, was ist KI-Kompetenz? Und da kann man nachlesen, das sind die Fähigkeiten, die Kenntnisse und das Verständnis, die es den Anbietern, Betreibern und Betroffenen unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Rechte und Pflichten im Rahmen dieser Verordnung ermöglichen, KI-Systeme sachkundig einzusetzen, sowie sich der Chancen und Risiken von KI und möglicher Schäden, die sie verursachen kann, bewusst zu werden. Punkt. Ein einziger Satz. Man erstickt fast, wenn man es ohne Atmen macht. Das ist so typisches Juristendeutsch. Es gibt außerdem noch den Erwägungsgrund 20. Ja, also die haben diese KI-Verordnung mit Erwägungsgründen versehen. Von vorne bis hinten sind es insgesamt 180 Erwägungsgründe, okay, wo man nachlesen kann, was haben sie sich dabei bloß gedacht. Das fehlt einem oft ja in deutschen Gesetzen. Ne? Man liest es und denkt, um Gottes Willen, was soll einem das sagen? Da hätte man oft gerne so einen Erwägungsgrund. Hier in der KI-Verordnung gibt es die. Und da sagt der Erwägungsgrund 20, im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung sollte die KI-Kompetenz allen einschlägigen Akteuren der KI-Wertschöpfungskette die Kenntnisse vermitteln, die erforderlich sind, um die angemessene Einhaltung und die ordnungsgemäße Durchsetzung der Verordnung sicherzustellen. So, das waren jetzt zwei juristische Sätze und man ist wahrscheinlich so schlau wie vorher. Also zusammengefasst würde ich sagen, KI-Kompetenz bedeutet die Fähigkeit, mit KI-Systemen fundiert umzugehen, die Potenziale und die Risiken zu erkennen und auf der Grundlage verantwortungsvolle Entscheidungen im Umgang mit KI zu treffen.
Das heißt, wir müssen jetzt nicht alle KI programmieren können, sondern es geht eben darum, sie auch anwenden zu können und auch ethische Abwägungen treffen zu können.
Genau. Die KI-Verordnung ist im Grunde so aufgebaut, dass sie KI-Systeme in verschiedene Risikoklassen einsortiert. Und je nachdem, in welcher Risikoklasse man ein KI-System zuordnet, sind die Risiken und damit auch die möglicherweise einhergehenden Sorgfaltspflichten unterschiedlich hoch.
Okay, dann lass uns doch mal auf diese Sorgfaltspflichten eingehen. In dem Fall nämlich auf die Pflicht, dass man eben sicherstellen soll, dass die Mitarbeitenden eben auch diese KI-Kompetenzen besitzen. Inwiefern ist das denn jetzt wirklich eine Schulungspflicht?
Ja, Schulungspflicht steht so wörtlich gar nicht drin, ne? Also man muss Maßnahmen ergreifen, um diese Kompetenz sicherzustellen. Wenn einem da was anderes einfällt als zu schulen, kann man das ja mal probieren. Ich erinnere mich so an meine Schulzeit, da habe ich mir manchmal die Vokabeln vom Englischtest einfach abends unter das Kopfkissen gelegt, in der Hoffnung, das diffundiert nachts irgendwie in mein Hirn. Ich kann
das ist
die
jetzt
Methode,
eine Empfehlung an PersonalentwicklerInnen.
Ich kann die Methode nicht wirklich empfehlen, wollte ich noch anfügen. Es wird dann schon auf Schulen rauslaufen tatsächlich. Ne? Also wenn ich Kompetenz sicherstellen will, die vielleicht noch nicht vorhanden ist, sollte sie schon vorhanden sein, brauche ich auch nicht zu schulen. Ne? Aber das wird in der Regel nicht bei allen Mitarbeitern der Fall sein und da fällt mir dann leider auch nur Schulung ein.
Das heißt aber, es gibt dann da tatsächlich eine Pflicht, beziehungsweise müssen wir vorne ansetzen, wenn PersonalentwicklerInnen feststellen, dass die KI-Kompetenzen noch nicht bei allen Mitarbeitenden so ausgeprägt sind, dass sie eben mit KI-Systemen umgehen können, dann muss ich für die eine Schulung aufsetzen, die sie dann auch wirklich verpflichtend durchlaufen müssen.
Ja, also es geht ja auch weniger um den Umgang mit den Systemen, also dass ich irgendwie mit meiner Software klarkomme, das werden die meisten dann irgendwie hinkriegen, wenn sie täglich damit arbeiten. Aber es geht darum, eben sich der Risiken bewusst zu sein, der rechtlichen Risiken auch vor allem. Also hier in der AI, in diesem AI Act, in der KI-Verordnung, die alleine zu kennen und zu wissen, was da dranhängt, wäre schon mal so eine grobe Voraussetzung. Und das hat man ja nicht. Also da kann man KI-Programmierer sein und richtig fit auf seinem Gebiet. Ne? Da muss man jetzt keine, da denkt man ja, gut, der muss ja keine KI-Grundlagenschulung machen, wenn das sein tägliches Brot ist. Aber ob er sich der in der KI-Verordnung angesprochenen Risiken bewusst ist und weiß, was da dranhängt, das ist damit ja nicht gesagt.
Inwiefern hängt denn daran auch eine Kontrolle? Also inwiefern läuft denn ein Unternehmen Gefahr, da eine Pflicht nicht zu erfüllen, wenn sie jetzt nicht direkt alle Mitarbeitenden komplett schulen?
Das ist dieser Compliance-Gedanke sozusagen. Wir wollen ja gerne immer die Vollkaskoversicherung haben, also in den meisten Unternehmen, was ja auch dazu führt, dass wir mittlerweile gefühlte 35 Schulungen im Jahr machen, damit das Unternehmen immer auf der sicheren Seite ist und sämtliche Haftungsrisiken ausgeschlossen sind, vermeintlich. Darum geht es dann so ein bisschen. Also beim AI muss man sagen, der tritt ja so peu à peu in Kraft und da ist es zum Beispiel auch so, dass es eine Kontrollbehörde geben muss, die die Länder, die jeweiligen Nationalstaaten der EU einrichten müssen. Die gibt es noch nicht. Und der deutsche Gesetzgeber muss den AI-Act oder die KI-Verordnung auch noch in deutsches Recht umsetzen. Ja, im Moment haben wir eine Regierung, die nicht mehr funktioniert, eine, die es noch nicht so wirklich gibt. Also ich denke mal, das dauert noch ein bisschen. Und man kann jetzt sagen, okay, die ganzen Bußgelder, die man dann auch mal irgendwann definieren muss, ist die Frage, ob es für die Verletzung dieser Pflicht aus Artikel 5 ein Bußgeld geben wird. Vielleicht auch nicht, aber es gibt auf jeden Fall da noch kein deutsches Gesetz und im Moment muss man jetzt keine Angst haben, dass man irgendwie von irgendeiner Kontrollbehörde verfolgt, abgemahnt oder gestreckt und gevierteilt wird, wenn man jetzt noch nicht geschult hat.
Okay, dann lass uns doch nochmal dahin zurückgehen, was ich denn jetzt eigentlich wann wirklich schulen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein internes ChatGPT im Unternehmen einsetze, das alle Mitarbeitenden potenziell nutzen können, muss ich dann eben alle Mitarbeitenden darin schulen, wie sie damit umgehen und welche Risiken damit einhergehen, wie sie das hinterher vielleicht auch prüfen müssen, was dabei rauskommt, wie auch immer. Ist das eben so ein Anlass, um zu sagen, da müsste ich dann alle Mitarbeitenden, die das potenziell nutzen können, auch schulen?
Ja, würde ich schon so sehen. Also sowas wie ChatGPT, also so generative KI, ist im Sinne der KI-Verordnung ein sogenanntes KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck. Und das ist in Kapitel 5 geregelt. Kapitel 5 tritt auch erst, ich glaube, im August 25 in Kraft. Man kann es im Artikel 113 KI-Verordnung, kann man nachlesen, wann was in Kraft tritt. Ich weiß es jetzt nicht alles auswendig. Ich meine im August, also sprich, man ist jetzt da nicht unter Zeitdruck. Und ich glaube, es macht mehr Sinn, sich mal tatsächlich sinnvoll zu überlegen, wie gehen wir denn mit KI im Unternehmen um? Haben wir schon eine Leitlinie? Schließen wir vielleicht, wenn es einen Betriebsrat gibt, eine Betriebsvereinbarung dazu ab, was wollen wir da regeln, was ist sinnvoll. Und wenn man solche Regeln erstellt hat und auf die Beine gestellt hat, dann kann man die ja auch mit einbinden in eine Schulung. Also man muss jetzt, glaube ich, nicht überhastet lossprinten und irgendwelche Basisschulungen für alle auf die Beine stellen, sondern ich glaube, erstmal sich bewusst machen, wo soll es denn hingehen und was brauchen wir dann auch an Schulung. Aber ChatGPT wäre schon ein KI-System und wenn es alle nutzen, sollte man schon wissen, ja, was für urheberrechtliche Fragen hängen da dran, was für datenschutzrechtliche Fragen hängen da dran. Das sind ja die Risiken, um die es dann geht. Und da sollte man schon schulen. Es ist immer die Frage, ja, also wo kein Kläger, da kein Richter. Was ist das haftungsrechtliche Risiko, das dranhängt, wenn tatsächlich mal ein Datenschutzverstoß passiert? Geht das Unternehmen deswegen dann gleich pleite? Ich glaube nicht, aber die Risiken sind letztlich da. Ja, es kann mal zu einem Haftungsfall kommen oder zu einem eklatanten Datenschutzverstoß. Und wenn ich dann sagen kann, ja, meine Mitarbeiter waren geschult, dann reduziere ich natürlich meine Schadensersatzpflicht, die möglicherweise eintreten könnte, erheblich.
Okay, das heißt, das Risiko ist eigentlich gar nicht so sehr, dass jetzt der EU-AI-Act mit seiner Schulungspflicht kontrolliert wird im Unternehmen, sondern tatsächlich, wenn so ein Haftungsfall eintritt, dass es dann sein kann, dass man eben ein höheres Risiko hat, da in die Haftung zu kommen, wenn man nicht geschult hat.
Genau.
Jetzt noch ein anderer Anwendungsfall. Es gibt ja eben KI-Software, Ingenieure, Architekten, Entwickler, die natürlich das Fachwissen schon mitbringen, sonst könnten sie ja daran nicht arbeiten. Ich habe dich vorhin so verstanden, dass man die aber dann durchaus auch nochmal speziell auf die ethischen Risiken sozusagen über eine Schulung oder wie auch immer hinweisen müsste. Also das gehört dann auch zu dieser KI-Kompetenz dazu.
Ja, also vor allem, also wenn man KI-Entwickler hat, dann ist man im Zweifel ja auch nicht nur ein Anwender, sondern ein Anbieter, ne? Wenn ich Programme selber entwickle und die auf den Markt bringe. Und für Anbieter liegen die Pflichten natürlich nochmal eine Latte höher als für reine Anwender. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, KI-Entwicklern oder KI-Entwickler auch vertraut zu machen mit dem, was der AI-Act hier vorgibt an Regulierung.
Wir haben meine größten Fragen zu diesem EU-AI-Act und der einhergehenden KI-Kompetenz-Schulungspflicht geklärt. Vielen Dank dafür. Es hat wirklich den Podcast nochmal auf ein anderes Niveau gehoben, wenn wir mal so mit Paragraphen und Gesetzestexten hier zu tun haben. Vielen Dank.
Ja, gerne. Ich glaube, ich habe gar nicht so oft "Es kommt darauf an" gesagt. Ja, ich bin richtig stolz und ich hoffe, nächstes Mal übernimmt Julia wieder meinen Part.
Ich glaube, den juristischen Part wird sie nicht übernehmen, aber wir kommen immer wieder auf dich zu bei juristischen Fragen. Insofern kommst du da nicht ganz raus. Es kommt darauf an.
bin ich ja fast ein bisschen enttäuscht, wo ich jetzt das Gespräch höre, dass dieser Satz, es ist wirklich mein Lieblingssatz, es kommt darauf an, tatsächlich nicht gefallen ist. Ich war felsenfest überzeugt, dass es kommt.
Mein Schwank hat sich so angestrengt.
Wir witzeln ja immer sehr viel über diesen Satz bei unseren Arbeitsrechtlern, aber eigentlich zeigt er ja auch nur, dass Dinge eben komplex sind und man jetzt nicht einfach so klare, einsilbige Antworten auf Dinge geben kann, sondern man es immer differenziert betrachten muss. Und ich finde, das trifft gerade bei dem Thema KI eben auch sehr zu.
Ja, und deswegen haben wir das ja auch nochmal zum Thema unserer nächsten Titelstrecke gemacht. In der nächsten Ausgabe, Ausgabe 2 von Neues Lernen, werden wir auch nochmal über künstliche Intelligenz berichten und da auch nochmal verschiedene Perspektiven aufwerfen. Einerseits so ganz praktische Anwendungsfälle nochmal aufzeigen, aber auch ja einen Blick auf die auf den strategischen Einsatz werfen. Und es, ja, wie gesagt, das Thema wird uns immer weiter beschäftigen. Es entwickelt sich auch so schnell, dass wir da immer wieder gut Neues dazu zu sagen haben werden. Oder vielmehr unsere Gäste werden wir danach immer wieder fragen.
Mhm, ja, und ich würde sagen, jetzt haben wir in zwei Gesprächen wirklich eben einen sehr komplexen Sachverhalt bearbeitet. Jetzt gibt es mal eine ganz simple Checkout-Frage.
Checkout.
Wonach steht dir jetzt der Sinn?
Jetzt sind wir heute nicht in unserem schattigen Podcast-Studio ohne Fenster, ja, weil ich darauf bestanden habe, dass ich die Sonne, die hier hereinscheint, auch mal genießen möchte. Wobei, wenn wir bei der Raumbeschreibung sind, ich stehe natürlich mal wieder mit dem Rücken zum Fenster und Stimmt. Die Sonne hat es auch noch nicht ganz ums Eck vom Bürogebäude geschafft.
Aber ich möchte noch mal betonen, dass du dich da ganz freiwillig so rum hingestellt hast. Ich habe mir nicht den Sonnenplatz ausgesucht, weil eigentlich mag ich es überhaupt nicht, wenn ich geblendet werde.
Also haben wir beide alles falsch gemacht.
Ja, natürlich.
Okay. Na, aber was ich eigentlich sagen wollte, mir steht heute Sinn nach Sonne. Ich möchte gern noch ein bisschen, vielleicht können wir später unser Mittagessen auch so in einem sonnigeren Teil der Kantine noch einnehmen.
Ja, das stimmt.
Da steht mir jetzt einfach so ganz profan der Sinn danach.
Da würde ich mich anschließen, so ein Kaffee in der Sonne, so eine kurze Pause draußen, weil ich mag das total gerne, die Luft ist total frisch, aber in der Sonne ist es dann angenehm warm, das ist genau mein Wetter. Also es könnte nicht besser sein.
Insofern haben wir doch einen schönen Ausklang gefunden.
Einen sonnigen Ausklang.
Und wer es jetzt kaum erwarten kann, am 28. März erscheint unsere Printausgabe. Kurz vorher können wir uns auch bei der Zukunft Personal Nord noch treffen, wo wir einen Podcast aufnehmen werden mit Professor Schermoli zum Thema Macht. Und ja, wer sonst auf dem Laufenden bleiben will, schaut bei uns bei LinkedIn vorbei oder auf unserem Online-Portal neues-lernen.org.
Oder einfach mal in die App. Da gibt es nämlich alles zusammengefasst. Und jetzt reden wir aber gar nicht mehr so viel, sondern wünschen auch euch einen sonnigen Nachmittag und bis bald.
Bis dahin, mach's gut. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.